Silvio, mein Silvio, wer ist der coolste im ganzen Land? Jetzt sagt er gleich gar nichts mehr.
Nee, ich
Aber
bin
wollen
da
wir es nochmal
total
machen?
sprachlos. Nee, es war wirklich rührend.
Ja, du
Ja.
hättest jetzt sagen können, dass ich der coolste bin, aber vielleicht, das ist jetzt zu
Na,
selbstbeweihräucherlich. Also
wir
wie ist es denn? Komm, jetzt nochmal von.
wollen ja schon
Ach,
ehrlich
nochmal von
bleiben, oder?
vorne. Also.
Okay.
Silvio, willkommen im neuen Leben. Wie ist es denn so, als nicht mehr, als, nee, als Ex-Weinbarbesitzer?
Macht Spaß. Also macht Spaß, weil es aufregend ist. Das große Problem dabei ist, was ich mir vorher nie vorstellen konnte, dass man mit einmal so ein Tunnelarbeiten hat. Also man fängt mit einem Projekt an und auch wenn der Arbeitstag zu Ende ist, ist das Projekt nicht zu Ende. Und das kann man sich als Gastronom nicht vorstellen, denn dann in dem Augenblick, wenn alle Gäste gegangen sind, ist der Tag vorbei.
Willkommen in meiner Welt, Silvio.
Ja, unfassbar. Also du kannst dir, glaube ich, eins zu eins vorstellen, was ich damit meine.
Total. Bei mir ist nie irgendwas zu Ende. Alles wabert. Und wenn du
Irre.
gefühlt, je älter du wirst, desto mehr Projekte werden es in deinem Kopf und alles sind Parallelstränge und
Ja, die hatte ich ja vorher auch, die Projekte. Also da ich gesagt habe, okay, das und an dem musst du noch arbeiten. Aber dieses unfassbar Erfüllende, dass du ein Tagewerk im wahrsten Sinne des Wortes abschließt und sagst, okay, das Ding ist jetzt durch. Die Gäste sind nach Hause geschickt, die sind gepflegt betrunken und ich kann
Also
was auch
diesen
immer.
höchst zufriedenen Zustand habe ich ganz selten in meinem Leben,
Wahnsinn, ja.
weil ich, den habe ich nur immer nur dann, wenn wir so Live-Sachen machen. Also wenn man irgendwo in der Weltgeschichte rumsteht, ist irgendwo live dabei, dann ist es gesendet und vorbei. Dann
Mögen
hat man brav
deswegen
gesagt,
Leute live,
ich
also
stehe
wegen
hier
auch
im
dem.
Grünen und alles vorbei und das ist gut. Und da geht es mir tatsächlich, ich finde es auch total toll, wenn es nichts mit nach Hause zu nehmen
Ja.
gibt.
Mögen
Das ist wahrscheinlich
deshalb
total
die Moderatoren
unromantisch, aber.
diesen ganzen Live-Kram, das oder ist das Adrenalin mehr, warum die da schon in gewisser Weise drauf abfahren oder mehr Theater als Film mögen? Wird wahrscheinlich sowas
Nee, also
sein, oder?
du hast es ja tatsächlich, also du hast diese typische Antwort, wenn man sich jetzt mal so entsinnt, wenn irgendwo Schauspieler sitzen und alle schwärmen mal vom Theater, also von zwei Dingen schwärmen sie dann erstens mal von diesem direkten Feedback. Ja, das ist natürlich anders, also ist bei mir ja auch so, ne? Ich mache halt einen Film, der wird irgendwie gesendet, keine Ahnung, wie es den Leuten gefällt. Dann siehst du halt, guckst du dir
Krass.
wie heißt das Ding? Hier, na, hier,
Reviews
Zuschauer, wie?
oder
Nee,
ja,
nee, hier,
Einschaltquote.
Quoten, genau,
Genau.
Quotenverlauf an. Entschuldigung, Wortfindung, vielleicht kann ich da auch irgendwie mal was für die Berufsunfähigkeit
Nee,
anmelden.
dein Alter.
Also, ist reine Senilität. Also dann guckst du im Quotenverlauf, super, also klar, hier Film vom Fischer lief, die Leute haben nicht abgeschaltet, top. Ja, das war's dann schon. Also das ist ja selten, dass du, also wir haben hin und wieder mal so Sachen oder Projekte im Jahr, die ich mache, wo dann ein Film aufgeführt wird und ich dann halt auch live dabei bin, wenn dann irgendwie da 150 Leute sitzen und sich das anhören und dann lachen oder applaudieren oder weinen oder sich auf den Boden werfen oder irgendwas machen. Und das finde ich total toll. Also, dass man das einmal sieht, wie da die Leute reagieren. Da lernt man ja für sich selber auch relativ viel. Also zurück zu den Schauspielern, finden die total, total spitze, sind im Theater, haben direktes Feedback. Und die andere Geschichte ist, dass sie halt, dass natürlich nach dieser Vorstellung ist das Ding vorbei. Und du hast das eben auch gehabt. Und wenn du halt einen Film machst, ja, dann produzierst du den, weiß ich nicht, im Dezember 23 und dann kommt der irgendwie im Januar 25 raus, liegt ein Jahr dazwischen. Das ist total absurd, also gerade jetzt mal bei den bisschen fetzigeren Schauspielern. Die haben dann natürlich in diesem Jahr dazwischen ganz viele andere Projekte. Und dann gehen die aber quasi kurz vor, bevor dann also im Januar die Premiere ist, gehen die dann im Dezember auf Promotion-Tour. Ja, und werden dann gefragt, Mensch, wie waren denn die Dreharbeiten? Wie war denn dies, das, jenes? Das ist ja schon für die quasi Ewigkeiten her, schon fünf Filme dazwischen gewesen.
War ja ein anderes
Und
Leben.
quasi ein völlig anderes Leben. Und dann
Ja.
ist es eben auch schwierig, gerade jetzt überleg mal Schauspieler, die im Prinzip sowas wie Avatar. Ja, Avatar kennt jeder, dieses Mega-Ding da, virtuell und irgendwie alles Zaubertricks vor blauen und grünen Hintergründen. Das heißt, dass du ja letztlich stehst du irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate in einem blauen oder grünen Raum und frickelst vor sich hin, ja, und spielst da irgendwas. Und dann hast du diesen Film, den du dann ja auch zum ersten Mal siehst, aber eben ganz lange ist das materialisiert sich ja nicht, was du da treibst.
Du hast ja auch nicht diese Eckpunkte der Erinnerung, wo du dich dran erinnern kannst, wo du sagst, okay, da ist der den Berg runtergefallen oder was auch immer, sonst ist ja alles blau oder grün.
Also ich beneide immer so Architekten, ja, ein Architekt oder ein Bauingenieur oder selbst ein Maurer, ja, der läuft los, macht eine Mauer, jeden Tag ein Stück höher und kann sagen, guck mal, hier habe ich gemacht. Ja. Ne? So, kommt in 50 Jahren wieder, Mauer immer noch da, Haus immer noch da, top. Mhm. Bei mir, Film gemacht, irgendwo verdampft. Keinen interessiert, gelöscht, aus der Mediathek rausgefallen. Oder, aber das materialisiert sich ja nicht. Ja. Ja, da freust du dich über jeden, der irgendwie eine DVD zu Hause irgendwo weggestellt hat. Oder eine VHS-Kassette, da war ich noch nicht im Business. Aber für uns, das heißt für uns, also ist es für so Medienleute ist das tatsächlich schwierig im Sinne dieser Nachhaltigkeit. Da musst du irgendwie Preise gewinnen und dich aber auch brav dafür anmelden.
Ja, aber auch das ist dann nur kurzzeitig erfüllend. Also mit Preisen hatte ich ja auch ein bisschen Glück gehabt. Aber das ist ja dann auch
durfte ich ja auch bisweilen dabei sein. Das war ja erfüllend,
ergreifend. Das was wirklich in der Tat, das hast du mir nicht gesagt. Also das, da habe ich richtig mit
zu tun. Das war jetzt auch nur für den Podcast.
Nein, du hast mir die schönen Dinge vorgegaukelt mit dem Reisen und dem Umherfahren, aber dass dann die Probleme damit einhergehen. Nein, es macht, ist ein tolles Projekt, es macht sehr viel Spaß, die Vorbereitung, weil ich es ja von Kern auf denken darf und konzipieren und strukturieren kann. Und das ist halt eine unfassbar interessante Arbeit. Es ist glücklicherweise auch größer gedacht, als ich es mir hätte vorstellen können. Also es ist nicht so ein kleiner Hinterhof-Podcast wie der unsere, sondern es soll eine relativ professionelle Geschichte.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin, also guck mal, ich stehe hier im schönen Hamburg, bin in einem schönen Büro.
Ein tolles Studio.
Wow. Hinterhof finde ich jetzt, aber wir sind ja im Hinterhof.
Also eigentlich
ich bin
ja
zufrieden mit Hinterhof.
Das war ja auch gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, es war reine Realität.
Nee, Hinterhof klingt schon so zweitklassig, ne?
Ja, muss man ja schon mal. Das ist immer das, was man hört und was man sagt. Also du hast das gehört. Daher fühle ich, mein leichtes Lachen dabei hat vielleicht dem Ganzen beigetragen. Daher.
Nein, ich finde, das
aber ist ein Podcast gemeint
für exquisite Fans.
Genau.
Bin ich ja zufrieden.
Man muss aber trotzdem nicht zahlen. Das ist der großartige Vorteil, das Begleitelement dabei. Aber in der Tat wird es größer, weil halt mehr Menschen mit dabei sind und mehr Menschen mitspielen. Es wird ein Interview-Podcast, den ich dort bespielen darf, wo ich versuche, interessante Zombies über eine relativ lange Strecke von 2, 3, 4 Stunden zu interviewen. Das wirkt erstmal unglaublich lange. Aber jetzt auch während der Gespräche merkten wir, eigentlich hätten wir noch so viel sagen können. Und selbst der ein oder andere, der relativ kurz angebunden war, hat noch viel auf der Tasche gehabt und hätte am liebsten noch weiter geplappert. Und das hat das Ganze so interessant gemacht. Und es soll eigentlich in der Form stattfinden, wie wir beide podcasten, also in Remote, also digital, also dass man sich nicht gegenüber sitzt. Aber diese erste Tour habe ich jetzt sozusagen analog gemacht oder habe ich körperlich vollzogen, dass ich 3, 4, 5 Kollegen getroffen habe und mit denen diese
wie
Interviews
durchgeführt
habe.
Wie soll es denn heißen? Das weiß ich jetzt auch noch nicht.
SOM.
Heißt SOM, wie dein
also,
Buch.
Genau, wie das Buch. Im Prinzip ist es auch eine Weiterführung von dem Buch. Also da habe ich ja Kollegen schon Fragen gestellt und diese Fragen werden jetzt sehr ausführlich gestellt und beantwortet, weil ich das Buch auf der einen Seite sehr gelungen und sehr interessant und sehr ästhetisch fand, aber es hat trotz
allem. Also ästhetisch in jedem Fall.
Dankeschön, vielen Dank, das ist aus deinem Munde. Das ist ja, boah, da finde ich heute schwer in den Schlaf. Das Buch hat aber letztlich trotzdem nicht das aussagen können, was ich mir gewünscht hätte, weil die Fragen einfach gegeben, aber die Antworten zu kurz waren. Und das soll jetzt der Podcast glätten, dass jeder, der was zu sagen hat, einfach auch viel erzählen kann. Und jeder der Zombies, die ich interviewen möchte, sind der geborene Quasselstrippen. Also mit dir auf der anderen Seite wären die wahrscheinlich niemals in den Schlaf gekommen und da würden die Podcasts 6, 7, 8 Stunden dauern. Was auch durchaus denkbar ist, weil diese eigentlich utopisch lange Zeit kann man ja für sich selber in seinem eigenen Lebensrhythmus splitten. Also beim Gläserpolieren kann man einen Teil hören, dann kann man einen Teil beim Autofahren hören, einen Teil beim Duschen und man hat dann genau diese Person für eine dann doch relativ lange Zeit an seiner Seite und man hat das Gefühl, als würde man eine Reise mit dem begehen. Und das ist ja so optimal und das finde ich so schön. Und deswegen fand ich diesen Gedanken eigentlich so schön. Ich hatte das mit einer lieben Kollegin kürzlich, mit der Claudia Stern, die sagte, ich habe so ein vertrautes Verhältnis zu einer Person XY. Ich habe lange überlegt, wo ich die herkenne. Kenne ich die von einer Weinreise? Kenne ich die aus einem langen Abend, von einer Weinprobe? Und dann fiel mir ein, ich habe ein Interview mit der gehört, im Podcast. Und das prägt sich so ein und brennt sich so ein, dass man so ein wohliges Gefühl mit dieser Person hat. Und wenn ich das mit meinen Kollegen erzeugen kann, dann freue ich mich. Soll ab 1. März starten. Soll auch eine eigene, da bin ich auch gerade dran, Insta-Page dazu geben, eigene Facebook-Page. Soll über andere sozial-mediale Plattformen laufen. Also von dem her, ja, das Gesamtprogramm sozusagen. Und es macht richtig, richtig viel Spaß. Und Spaß hat es auch gemacht, zu dir nach Hamburg zu kommen. Wir haben uns endlich mal wieder gesehen. Und wir hatten das war wirklich was. Also auch den Teil deines Lebens, wie man kreativ sein kann und so weiter, mitzuerleben, das war sehr spannend. Aber auch der Vorabend fand ich eigentlich durchaus interessant, unser Weggehabend, der leider zu kurz war, weil wir dann zu vernünftig waren, aber ich fand auch meine Restaurantwahl gar nicht so kurz.
Also weil wir des Tisches verwiesen wurden, finde ich jetzt auch nochmal erwähnen.
Ja, ich wollte es nicht so negativ auf. Nur, dass wir im Vorfeld nicht informiert wurden. Dass der Tisch nur für das und das Zeitfenster reserviert ist, sondern dass wir einen Tisch reserviert haben zur Kinderpapi-Tageszeit. Also wir waren ja schon um 18 Uhr da, glaube ich. 17:30 18 Uhr, genau. Und dann mit einmal wollten wir noch weil wir wussten, was wir für ein Programm haben, dass wir uns lange nicht gesehen haben, wollten wir noch eine Flasche Wein bestellen und dann hieß ja, nee, leider nicht mehr.
Nee, das war ein bisschen doof. Leute, zack, bumm, puff. Ja, vor allem, wenn man was bestellt, ich finde diese 2 Stunden, ich bin da raus. Ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen. Ist ja auch in den neuangelsächsischen Gefilden ja durchaus üblich, diese kurze Verweildauer an Tischen. Mhm. Ich finde, dass wir in den 2 Stunden, die wir da hatten, haben wir wirklich sehr stabilen Umsatz gemacht. an einem Zweiertisch. Mit Menü, 2 Flaschen Wein. Also ich finde, es war alles super stabil. Dann eine 3. Flasche zu bestellen, das muss man an der Stelle auch mal auch offenlegen, wenn man sich eben lange nicht sieht und dann irgendwie vom Tisch geschmissen.
Ja, na gut, aber es gab ja Barplätze für uns, von dem her, es gab ja eine Lösung, nur die Lösung, die folgende Lösung. Ja gut, Lösung
da war ein Barkeeper, der hat sich nicht für uns interessiert, also wirklich in gar keiner Weise. Ja, okay. Das waren einfach, also wir waren halt nicht VIP genug. Muss man an der Stelle vielleicht auch einräumen?
Das möchte ich dem Restaurant nicht unterwerfen, weil wir von Anfang an in der Tat auch das Gefühl hatten,
der Kellner war ein Knaller. Eigentlich war der ja schon cool drauf. Der war cool drauf, wie auch alle in dem Laden immer. Und ich gehe da ja schon seit 10 Jahren in 3-jährigen Abständen. Nee, einmal im Jahr bin ich bestimmt da. Hm. Aber immer mit Leuten von auswärts, lustigerweise. Das allererste Mal mit meiner Frau, insofern verbindet mich das schon, es war der erste Ausgehabend mit ihr, immer die Leute alle mega cool drauf, mega cool, also vom ersten bis zum letzten Mal, mit dem du da irgendwie zu tun hast und so, das ist schon, das ist stabil.
Und allein vom Ablauf,
ich war halt dieses Mal mit dem Essen, vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen grämt, mit dem Menü und dem Inhalt des Menüs nicht so zufrieden, sei es jetzt mal so. Aber das kann ja jeder. Du warst endlich mal da, wo du mal hin wolltest, nämlich in der Bullerei. Und das ist ja gut.
Fand ich auch. Also ich war nicht enttäuscht. Ich war auch vom Essen. Ich hätte mir in der Form nicht mehr erwartet. Alles mehr wäre Überraschung gewesen. Und von dem her, da hattest du vielleicht schon andere Erlebnisse und deswegen hast du da ein ganz anderes Grundgefühl dabei. Aber nö, ich würde es sogar empfehlen. Also ich würde es sogar empfehlen. Ich fand auch Preis-Leistung fand ich angemessen. Weinkarte fand ich durchaus smart kalkuliert. Also dass es Weine gab, die okay kalkuliert waren und welche, wo man eben auf die Kacke hauen möchte, eben auch die Kacke in der Tasche haben muss. Das also fand ich eigentlich... Nö, ich war rundum, war schön. Danke, dass du da meinem Vorschlag gefolgt bist.
Den Wein fand ich super, Preis, das war auch alles in Ordnung. Ich fand das Überraschungsmenü hielt sich mit den Überraschungen in Grenzen und war jetzt auch in derjenigen...
Nein, die Überraschungen waren da. es hielt sich mit den Standards in Grenzen. Überrascht warst du?
Anyway, möchte trotzdem die Basisleistung des Kollegen Eigners dieses Restaurants überhaupt nicht schmälern. Ich hatte, weiß ich nicht, 20 tolle Abende. Dieser war auch toll mit dir, hat mich kulinarisch diesmal jetzt nicht aus den Schuhen geworfen, aber das kann ja auch mal passieren. Weine waren tatsächlich gut, also deine Auswahl war echt.
Ich war an einem Moment war ich unsicher, an dem ganzen Abend. Und da würde ich dich ganz gerne befragen und das vielleicht auch in dieser Art der Öffentlichkeit, die wir pflegen. Welches Trinkgeld gibt man? Also sind es wirklich die American like 20%? Weil ich fand es total super interessant und smart, dass die das dort in diesem Kartenzahlgerät schon vorgefertigt haben, dass man halt so seine 15, 12, 20% eintippen konnte und das dann eben automatisch addiert wurde. Also man wurde gar nicht in dieser Eigenverantwortung überlassen, dass man sagt, ich möchte Trinkgeld geben, sondern man hatte entweder die Taste bewusst zu überspringen, ich möchte kein Trinkgeld geben, oder man musste einen dieser möglichen Auswahlmöglichkeiten wählen. Und das fand ich interessant, war ein bisschen überfordert in dem Augenblick damit. Und überforderter, als wenn ich selber hätte ausrechnen müssen oder dieses Wohlgefühl sozusagen. Was würdest du oder was gibst du oder hast du da, je nach Land, würdest du in Mosambik, wo du gerade warst, ein anderes Trinkgeld geben, weil die Einkommensstrukturen andere sind und oder in Amerika, wo du ja auch schon warst, als in Deutschland oder beim, was machst du?
Ich habe da relativ klare Konzepte, muss ich gestehen.
Oh, wow.
Ja. Also es ist auf jeden Fall, je höher der Preis, desto niedriger der prozentuale Anteil. Mhm. Ich finde, dass du bei, weiß ich nicht, zahlst du 51, hast du 51 Euro Rechnung oder 52 Euro und der Service war geil und alles war fetzig, dann sagst du 60. Das sind also auch knapp 20, knapp. Oder sind also eher 15, als dass es 10 sind. Ich finde mal 10% so ein Richtwert, also in Europa. Und erst recht auch in Afrika. Dann gibt es viele Länder, wo Trinkgeld geben tatsächlich gar nicht möglich ist. Also das hat dann kulturelle Gründe. Das also führt hin bis zu Weigerungen, aufstampfen, wütend sein, beleidigt sein. Mhm. Das ist mir auch schon passiert.
Wo? Also meistens in muslimischen Staaten, oder? Dass genau. Es dort mehr eine Beleidigung genau. ist, wenn du, okay, ja.
Ja, also zum Beispiel, wo ich da dachte, auch die sind da sozusagen Touristen erfahren, so auf Bali.
Ach.
Du bist in so einer kleinen Dorfkaschemme, wo ja ohnehin schon, und das ist vielleicht auch der Fehler, dass du mit deiner europäischen Arroganz da irgendwie aufläufst, gehst du essen, kriegst halt eine Mördersuppe und noch irgendwie irgendeine Reis-, Hühnchen-, Fischgeschichte und bist dann jetzt, nicht lachen, bei pro Mann bei 3 Euro umgerechnet, ne? Mhm. So, dann sitzt du da zu weit, bist bei 6 Euro und dann guckst du so und ist roughly ein Zehner, den du umgerechnet hinhaust. Ne? Völliges Desaster. Die geben dir auf den Cent alles zurück. Hm. Das ist ja auch in Griechenland zum Beispiel so. Ne? Die geben dir erstmal alles zurück.
Hm. Und du lässt deinen Anteil
liegen. Habe ich oft erlebt. Genau, und dann lässt du es liegen, weil die halt diesen Moment der Gegenüberstellung, und das finde ich bei diesen 15, 20% Geschichten bei der Kreditkarte so eine Sache, in diesem Moment nicht. Weil dann natürlich theoretisch müsstest du dich ja eigentlich, oder könnte man sagen, bei 0%, ja Gott, warum denn 0? Was ist denn jetzt da schief gelaufen? Dann könntest du dich jetzt richtig auskotzen oder sagen, ich bin pleite, hab keine Paste, bin froh, wenn ich hier die 24,30 Euro bezahlen kann. Mhm. So, ansonsten bin ich am Rest des Planeten so mit 10% irgendwie dabei. Und wie gesagt, wenn das dann, keine Ahnung, sind halt 280 oder 275, dann finde ich, sind 300. Na gut, das ist fast ein bisschen zu wenig, aber ich sag mal, eine glatte Summe, und wenn man jetzt so nach oben geht, wenn die Restaurantrechnung dann halt sich in die größere dreistellige Richtung bewegt, wenn es dann halt nur 8% und nicht 10, finde ich es auch okay. Hm. Weil die ja trotzdem dann halt genug Geld letztlich in der Tasche haben. Also das ist so meine Herangehensweise. Wobei ich halt beim Trinkgeld teilweise auch argumentiere. Also dann halt sage, hier, Leute, das war halt echt instabil heute.
Echt? Sprichst du es an?
Ja.
Hast du den Arsch in der Hose? Cool.
Nee, weil das nützt ja sonst keinem, ne? Sonst gehen ja alle mit schlechter Laune nach Hause irgendwie. Da geht der Kellner geht mit schlechter Laune nach Hause, weil er denkt, sie hatten ja flachwegs, haben mir keine Kohle gegeben. Also um es jetzt mal salopp zu formulieren. Und dann finde ich, muss man eine Erklärung dazu liefern. Ja, warum ist das so? Ja, mhm. Möglicherweise hat man was falsch verstanden oder irgendwie sowas, aber ich finde, da kann man was zu sagen. Mhm. Ja, man ist dann ja, also wenn ich wirklich also so schlecht gelaunt bin, dass ich wirklich sage, ich möchte da jetzt nichts oben drauf geben, dann kann man was dazu sagen. Oder du bist halt mörder-happy und rundest super gepflegt auf. Auch das kann man machen.
Mhm.
Und nochmal ein Satz zu dem, was du gesagt hast, also diese sich jetzt so langsam einschleichende 15-20%-Geschichte, die dann da bei der Kreditkarte auftaucht. Das kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Also im außerdeutschen Raum habe am Anfang da auch mit gestruggelt,
mhm.
und bin aber so bei meinen deutschen 10% geblieben.
Mhm.
Da kann man mich jetzt für schelten, vielleicht muss man da mehr geben, vielleicht ist es manchmal zu viel, weiß ich nicht, aber so mit den, das ist, da bin ich, das finde ich dann, weißt du, wenn du auch in einem Land bist, wo die Einkommensverhältnisse vielleicht so ein bisschen, auch gerade wenn sie so ein bisschen drunter sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wo mir das übrigens zum ersten Mal aufgefallen ist, ist es in diesen digital ja sehr, sehr fortgeschrittenen Ländern wie dem Baltikum und sowas, also da ist schon jetzt Litauen, Lettland, die ist schon ein bisschen drunter unter dem.
Mhm.
Und du gehst dann halt für 150 Euro essen und drückst dann da drauf und dann haben die 15 Euro Trinkgeld, dann ist das viel Geld.
Ja.
Und dann bin ich fein.
Ich finde es halt schade, wenn es im Endeffekt nach hinten losgeht und du dann aus lauter Verzweiflung dann, keine Ahnung, auf die 15, 20, die, was auch immer für Auswahlmöglichkeiten dort bestehen, drückst.
20 habe ich übrigens noch nie gesehen, also jetzt in Europa.
Und dich dann ärgerst im Nachhinein. Und dann sagst, ah Mist, hätte ich doch und tralala. Weil sowas kann ja auch so, wenn es mit einmal wirklich nach oben katapultiert, du siehst deine Kreditkartenabrechnung und dann sagst du, es war ein schöner Abend, aber boah, ey, da noch ein...
Ich finde, man kann ja mal ganz grundsätzlich die Frage aufstellen, ja, warum muss ich denn Trinkgeld geben? Also ich finde, ist doch hier, also du hast das ja gerade in den südlichen Ländern, steht ja ganz oft drauf, hast du halt die Restaurants, dann steht Service Charge und dann noch, oder Coperto oder was auch immer da steht. Und warum muss ich dann noch was on top geben? Also die Frage kann man aufstellen.
In
also
dem Sinne,
ja jetzt, wenn ich jetzt eine Rechnung stelle an den Mitteldeutschen Rundfunk zum Beispiel, die sind noch nie so richtig auf die Idee gekommen, mir ein Trinkgeld zu geben. Und dabei bin ich ein wahnsinnig netter Kerl, oder kann das sein?
Ja. Ich stelle dieses Gesamtsystem Trinkgeld auch ein bisschen in Frage. Also das habe ich damals schon zu meinen Gastrozeiten, als eben auch, dann sollte man lieber ordentlich, also warum soll der Gast mehr oder weniger nochmal dafür bezahlen, dass er eigentlich da ist. Ich finde das schwierig und ein Kellner ist mittlerweile, dadurch, dass es zum Standard geworden ist, auch nicht engagierter. Das habe ich seit also meiner Kalifornien-Phase damals, wo ich sagte, es ist so Standard hier, es macht eigentlich keinen Sinn, das nochmal extra zu verlangen oder abzuverlangen. Und da war es richtig krass. Also wenn da jemand ein falsches Trinkgeld, zumindest zu meiner Zeit damals gegeben hat, ein falsches Trinkgeld gegeben hat, dann wurde darüber diskutiert, warum er das. Und es ging so weit, dass jemand es mal vergessen hat. Und wir haben in einem Hotel gearbeitet. Dann wurde einer der Kellner wurde dann zu der Suite geschickt. Der durfte abends klopfen und fragen, ob die nicht zufrieden waren. Die hatten kein Trinkgeld gegeben. Und dann wurde nachgebucht.
Habe ich übrigens mal eine schöne Geschichte zu erzählen. Und zwar, da war ich bei den Olympischen Spielen in Vancouver, also in Kanada. Und da waren wir schon eine Weile vorher da und da war ich dann halt mit Kamera und Cutter und einem mit dem Cutter immer in so eine Sportbar.
Der fährt gleich mit? Dann, ich dachte, er bleibt zu Hause, dass der dann, wenn du den Kram bringst.
Nee, bei solchen Live-Produktionen oder wenn es halt zeitkritisch ist, dann musst du die Leute auch vor Ort haben. Und na klar, ja. Also du drehst halt vormittags, dann schneidest es und dann wird das abends gesendet.
Okay.
Ja, mal. Und dann waren wir da irgendwie, hatten dann aber kein Hotel, sondern hatten uns eine Wohnung gewünscht, haben dann im Apartment geschlafen, weil ich das immer ein bisschen netter finde, dass du, wenn du bist irgendwie cooler, so eine Wohnung, du hast eine eigene Küche, fühlst dich irgendwie mehr zu Hause, als wenn du in so einem Hotelbetrieb bist. Also zumindest geht mir das so. Und dann sind wir dann irgendwie mal abends, haben dann meistens auch schon gegessen gehabt, weil wir geschnitten haben und was gemacht haben und irgendwas bestellt oder irgendwie, ja, doch bestellt. Und dachten, okay, komm, ein Bierchen und ein Getränk. Und sind dann wirklich so runter, haben so einen komischen Pitcher bestellt. Hier, was ist denn das? So ein 2 Liter Bier, ne?
1,25 Liter sind es, glaube ich.
Genau, so ein Pitcher bestellt und so. Und überhaupt nicht drüber nachgedacht. Pitcher bestellt, bezahlt. Ich weiß nicht, $15, keine Ahnung. Und dann, bezahlt, Kreditkarte draufgehalten, gegangen, tschüss. Ja. Und dann irgendwann nach 2-3 Tagen sitze ich so da an meinem Schneidetisch, also an meinem Schreibtisch und habe geschnitten und sehe diese Rechnung vor mir liegen, die ich irgendwie eingesteckt habe und dann so zerknüllt auf dem Schreibtisch geschmissen habe. Und dann waren immer so hier die Traurig-Smileys daneben. Oder Ausrufezeichen und sowas. Und ich meine, hä? Und dann habe ich das so gelesen, ach so, Tipp. Und ich habe keinen Tipp gegeben.
Mehrfach oder einmal?
Nur so dreimal ineinander. Ah. Dann habe ich quasi, und dann haben die mir dann am zweiten Tag dann immer hier so Ausrufezeichen, dritten Tag Smiley nach unten.
Ja.
Und dann bin ich, als das vierte Mal da bin, habe ich dann mit denen diskutiert und dann sagten die, ja, sie verstehen das, es ist ein bisschen schwierig, gerade irgendwie, das ist die hier in Kanada, sei das eben anders und gerade die Europäer, die ja jetzt eben aufgrund der Olympischen Spiele natürlich jetzt diese Stadt bevölkern, das sei schwierig zu vermitteln, weil die Hälfte ihres, oder weiß ich, irgendwie ein großer Anteil ihres Honorares sozusagen, ihres Gehalts sich aus diesem Trinkgeld speist. Mhm. Und das musste ich ohnehin in Amerika lernen, dass der Preis, der irgendwo steht, ja immer nur so, ist ein Witz, da kommen noch 15.000 Sachen drauf. Da kommt dann Tipp drauf, da kommt Steuer drauf, dann kommt das drauf. Gehst ins Restaurant, steht also $120 laut Karte und dann kriegst du eine Rechnung über 180. Mhm. Ja, weil da ist ja noch Steuer drauf, da ist ja noch das drauf und Service Charge. Und, also sehr bescheißerisch. Ja, so, finde ich doof.
Nö, deren Realität.
Also lieber mehr draufschreiben und dann. Ja. Ich als Deutscher an der Stelle bin so ein Fan von einem klaren Konzept. Also der Wein kostet halt dann irgendwie nicht 8 Euro plus halt noch so ein bisschen Zeug, sondern der kostet eben 12.
Mache ich dann demnächst bei deinen Rechnungen auch, dass ich einfach ein bisschen mehr drauf schreibe. Dann fühlt sich besser und dann ist das. Nein, solange du glücklich bist, dann. Aber glücklich, um den Bogen zurückzuspannen, war ich in der Tat und da konnte ich ein wenig in deine Welt eintauchen. Also das Reisen, das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Wir sind jetzt wieder in Hamburg. Zurück aus Vancouver, wir sind jetzt wieder in Hamburg.
Genau,
wir
sind in Hamburg und ich durfte ja 2-3 Tage dort weilen, durfte dort in deiner Stadt jetzt ja mittlerweile schon, finde ich, ich liebe Hamburg, großartig, es war wirklich ein so bescheidenes Wetter, es war ja nur Regen, es war kalt, es war grottig, aber die Stadt, also ja, leuchtet
Hamburger auf Frühling,
eine ganz nennen, ne? eigene Weise, wirklich ganz fantastisch und ich kann deine Freude dort zu leben richtig nachvollziehen. Und hab dann aber auch gemerkt, wie anstrengend das ist. Ich durfte dann weiter
nach... Mit dem Wetter vor allen Dingen, ne? Weil ich bin ja mit dem Moped gekommen zu unserem Date und war durchweicht. Aber so ist das eben.
Das stimmt. Ja, aber also wenn man es planen kann, dann geht das. Das glaube ich schon. Das Gepäck ist dann ein bisschen umfangreicher.
Ich hadere mit dem Wetter, ich muss es ehrlich gestehen. Aber das ist ein wirklich ganz vollkommen eigenes... Also, du warst zufrieden in Hamburg, du durftest die Stadt aus vielen Winkeln sehen. Mhm. Wir haben uns bei uns im Büro betrunken, was ja auch wunderbar ist.
Großartig, tolles Büro.
Mal soweit.
Das schien das nicht das erste Mal gewesen zu sein, wenn ich deinen Glasschrank allein dort gesehen habe, der durchaus imposant und beeindruckend war. Aber wie gesagt, ich habe da.
Das ist durchaus eine der Annehmlichkeiten, dass man sich eben in seinem eigenen Büro eben auch einen Weinschrank hinstellen kann.
Durchaus. Also nicht nur einen Weinschrank, sondern auch einen Glasschrank, das fand ich. Und vielen Dank, dass du auch die Vision-Gläser dort pflegst und hegst. Und was ich eben, um den Bogen wieder zurückzuspannen, gemerkt habe, es bereichert ungemein. Das, was du immer sagst, was du immer skizzierst. Also Reisen ist eine elementäre Lebensbereicherung und sollte eine elementäre Lebensgrundlage sein.
Entweder eine elitäre oder eine elementare. Das kannst du jetzt halten, wie du willst, aber eine elementäre würde ich ablehnen.
Vielen Dank. Danke für deine Korrektur.
Das sind die eine der wenigen Momente meines Lebens, wo das Germanistikstudium sich auszahlt.
Ja, wirklich.
Sonst fragt mich ja nie einer danach, aber...
Na, das Schöne ist ja bei dir wahrscheinlich, dass es nicht auffällt. Was ja die Perfektion, also dass du so auserwählt sprichst, das bin ich verunsichert, dass es keine Kritikpunkte gibt und damit fällt es nicht auf, sondern wird wohlwollend wahrgenommen.
Das
haben,
also das von mir verwendete Vokabular entnehme ich ja nicht dem Germanistikstudium. Also wie sang halt schon, wie heißt er nochmal, Reinhard Grebe, sie studierte Germanistik auf Lehramt in Berlin, sowas hat die deutsche Sprache einfach nicht verdient. Also ich finde, beim Germanistikstudium trifft man nicht viele Menschen, die über überbordende Deutschfähigkeiten oder literarische Fähigkeiten oder sprachliche Fähigkeiten verfügen, tragischerweise.
Ist das so? Haben die nicht eine gewisse Grundaffinität zur Sprache und versuchen die auch auszuleben?
Hatte ich so das Gefühl, also wenn jetzt gar nichts mehr einfällt, dann erstmal Deutsch studieren. Kommst dann, also machst Abitur, weißt auch nichts mit dir anzufangen.
Was haben die BWLer da
gemacht? Ein BWLer hat ja so einen Plan, dass er sagt, okay, alles klar, du musst irgendwie Geld verdienen. Hm. Also ein Germanist, und das sind ja vor allen Dingen GermanistInnen, also hast du schon eine relativ hohe Frauenquote. Da ist jetzt erstmal noch nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Also erstmal irgendwas studieren, erstmal so loslaufen, was ja prinzipiell auch gut ist. Aber dann so Lehramt, egal. Also wobei ich, ach, das ist jetzt total doof. Ne? Jetzt, da ich Kinder habe, denke ich natürlich über Lehrer durchaus anders und habe neulich ein langes, ausführliches Gespräch oder Interview gehabt und das endete dann schließlich daran. Also erstens, dass übrigens mit Moji Blativ, mit diesem Klimaforscher, der natürlich seines Zeichens trotzdem auch Wissenschaftler ist und einen Lehrstuhl hat und sagte, dass er voller Unmut ist, was seine Magister-, Master- oder Doktorarbeiten betrifft, weil die in einem Deutsch daherkommt, das ihn fassungslos zurücklässt. Und er selbst ist ja, ich glaube, was ist er, halb Inder, weiß ich jetzt gar nicht, hat auch einen Hintergrund, dass die Familie und guckt dann selber immer, wo der Landsmann, der dann diese Arbeit geschrieben hat, herkommt. Also das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, aber dann sieht er mal, das ist ein Muttersprachler. Und wenn es ein Muttersprachler ist, wieso ist er nicht in der Lage, einen deutschen Satz klar zu formulieren, B, grammatikalisch und orthografisch korrekt irgendwo rüberzubringen. Also von wegen hier Kommasetzung und D, T, B, P, M, N, ist das auf der Rückentwicklung und ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite ist eben, dass wir in der Gesellschaft, jetzt geht's, also es ist heute sehr viel Weltfrieden, wenig Wein, ne? Dass wir den Buch, also alle kritisieren ja dieses mangelnde in der PISA-Studie und dass es alles im Bach runtergeht und so weiter. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass wir die Akademiker oder die Lehrer irgendwie in den Himmel heben und alle Menschen das als was ganz Besonderes irgendwie sein lassen, als eine hochgeschätzte Persönlichkeit der Gesellschaft. Also wie so Herr Doktor und so, ne? Freust du dich, wenn du einen Doktor in der Nachbarschaft hast und so, aber hier, gut, da drüben wohnt ein Englischlehrer. Ne? So, guck mal, oh, da drüben der Herr Doktor, ach, da drüben der Englischlehrer. Also so, es ist so irgendwie die Wertschätzung, die wir der Sache entgegenbringen, ist halt auch einfach in unserer Gesellschaft irgendwie nicht so richtig verankert. Dabei sind wir alle so sehr darauf angewiesen, dass unseren Kindern jemand was beibringt und zwar vernünftig was beibringt. Jetzt bist du eingeschlafen. Entschuldigung.
Überhaupt gar nicht. Ich wollte dich einfach nur ausreden lassen. Wollt ihr nicht schon wieder ins Wort fallen? Ein Tatbestand, den ich...
Ich kann ja damit hervorragend leben, wenn jemand ins Wort fällt, weil kann ich super dagegen reden.
Ich weiß. Aber manchmal verlieren sich dann Gedanken aufgrund des neuen Gedankens, die aber durchaus interessant sind. Und den Gedanken wollte ich zum Beispiel aufgreifen, weil ich das sehr reizvoll fand, wie der allseits geschätzte Willi Schlögel, den ich ja auch interviewen durfte, zusammen mit dem Johannes Schellhorn aus der Weinbahn der Freundschaft. Da waren wir eben auch bei diesem Thema und er lobte jemanden aus, der ihn zu Schulzeiten begleitet hat. Und das war da halt der Herr Studienrat. Oder dort wird noch mit Titeln gearbeitet. Und es klingt halt in der Tat ganz anders, wenn der Lehrer einen Titel bekommt. Man geht mit einer anderen Ehrfurcht um, man versucht ihn respektvoller zu behandeln. Und daher, ich weiß nicht, ob das ein Schritt zurück oder ein Schritt nach vorne wäre, den Lehrerstand, die ja auch studiert sind, wieder einen Titel zu verleihen und diesen Titel auch in der Ansprache zu pflegen. Weil dieses mittlerweile sehr, sehr gravierende Verduzen und dass man eben auch die Lehrer und Sonstiges und alles tut, bin da nicht so ein riesen Fan von. Und ja, der Ehrerbietung wegen der Ehrerbietung fände ich das gar nicht so verkehrt.
Also hast A völlig recht, ich habe mich trotzdem über das, da wir jetzt gerade über die deutsche Sprache gesprochen haben, muss ich jetzt lachen über die Schwierigkeit mit der deutschen Sprache, die du gerade hattest.
Ja, vielen Dank. Das ist, tja, also was mich begleitet und was mich sehr begeistert und was, danke, dass ich dein Humor, dein, oh, ich kann halt echt nicht reden. Ist ja grässlich. Ja,
wir, liebe Zuhörer, wir werden die Sache nochmal verschriftlichen und auf genau. Wunsch alle als
zuschicken.
PDF nochmal.
Also das,
als korrigierte Variante allerdings. Wir würden dann die ganzen Äms und sonstige grammatikalische, orthografische und sonst wie semantische Fauxpasse, die würden wir einfach rausnehmen und würden so ein cleanes, leanes Ding irgendwie unter die Menschen bringen. Weil das so ist es ja auch schon mühsam. Ich hoffe jetzt, wahrscheinlich sind schon die Ersten, sind völlig ausgestiegen. Den Bums tue ich mir dieses Mal nicht an. Also sind ja zwei nette Jungs, aber das geht so weit.
Das Reisen hat mir gefallen. Das Reisen, so anstrengend wie es war,
fand ich. Ich kann es wiederholen, willkommen in meiner Welt.
Ja, in der Tat.
Die Welt ist zum Angucken da.
Auch mit dem Vororganisieren, also bei der einen Aufnahme, die wir hatten, da fehlte uns so ein kleiner Adapter, der die normale Welt mit der Apple-Welt verbinden sollte. Und dadurch hatten wir enorme Probleme, die man überhaupt nicht skizzieren kann.
Willkommen in meiner Welt zum Dritten, also immer besser haben als brauchen.
In der Tat.
Ich habe Plan A, B und C und reise immer mit, also wenn es um technische Fernsehgeschichten geht, immer mit zu viel Gepäck. Und ich hab schon sonst was in meinem Leben veranstaltet und mitgenommen und dann gibt es trotzdem immer irgendwas, was dir fehlt. Und dann ist es eben so, du warst ja in der zivilisierten Welt, aber stell dir vor, du bist halt, keine Ahnung, mitten in der Sahara oder stehst irgendwo mitten in Patagonien, also wo du dann auch nicht um die Ecke klimpern kannst und sagst, okay, du besorgst dir nochmal den Adapter oder Mensch, mal Batterie vergessen oder hier das eine Kabel, was machen wir denn da jetzt und so. Also das ist wohl vorbereitet ist halb gewonnen.
Und ich würde mit dir eine Bucketlist erarbeiten bei...
Eine Bucketlist?
Ja, genau, mit Weinorten, die man definitiv als Weintrinker irgendwie mal gesehen haben sollte. Sind manche angenehm,
dann gebe ich
manche
dir jetzt weniger. Schon, ich würde dir mit Trinkgeld, würde ich dir 100 € geben und sagen, dass wir diese Liste in unserem Leben, das uns bleibt, nicht mehr schaffen.
Ach, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht und das ist gar nicht mal so utopisch.
Meine aber Kinder sind 6 und 8, also ich habe eine gewisse Basis elterliche Verpflichtungen.
Möchtest du jetzt noch
30 Minuten
rumdiskutieren? Möchtest du noch 30 Minuten rumdiskutieren, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, oder soll ich einfach loslegen?
Nee, ich möchte nur nochmal darauf hinweisen, dass wenn du dich jetzt hier so hinstellst und eine Bucketlist in die Welt haust, dass du ja, also dass es nicht mehr so lange ist, dass du vergleichsweise frei agieren kannst.
Ja, aber ich veranstalte es ja nicht nur für dich. Also so gern wie ich dich habe, haben wir auch Zuhörer und vielleicht nützt denen ja das was. Und dein persönliches Leid ist mir da relativ Bumpe,
wenn ich das so... So ist er. Aber Wumpe ist ein schönes Wort.
Vielleicht können wir das ein oder andere dann noch mit aufarbeiten oder gemeinsam bereisen oder so. Zum Beispiel Nummer 1. Das wäre Deidesheim. Größte Fass der Welt. Auf dem Wurstmarkt. Einmal Wurstmarkt mit Lars. Alle Flaschen leer trinken. Wir hatten den schon mal erwähnt gehabt.
Ja,
gut.
Oh, und ja, das stimmt.
Bei einer Folge um Weinfeste oder eben auch Weinmessen. Und da warst du schon recht interessiert, deswegen würde ich den jetzt, ohne dass das Wichtigste ist, würde ich den auf Platz 1 setzen und würde sagen, das sollten wir machen. Das finde ich durchaus interessant. Platz 2 würde dir, glaube ich, sehr gefallen. Ich habe sowas noch nicht von innen gesehen. Es ist eine Hochschule, die Hochschule in Geisenheim. Da kann man in der Tat Führungen mitmachen. Es ist ja so eine der berühmtesten Hochschulen, die es gibt in der Welt. Man kann verschiedene Proben, man kann sogar ein Probeseminar mitmachen. Also es ist was durchaus imposant ist. Und wann oder welchen Winzer auch immer man zu ins Gespräch bekommt, zu Rate zieht, schwärmt jeder von Geisenheim in einer gewissen Art und Weise. Deswegen denke ich, sollte man sowas als richtig eingefleischter Weintrinker mal gesehen haben. Vielleicht mit einer schönen Rheingau-Reise. Mit einer Rheingau-Reise verbinden und dann mit einer Sehenswürdigkeit verbinden, die man vielleicht nicht unbedingt so als Top 10 führen sollte, aber die wahnsinnig imposant ist, Kloster Eberbach. Für dich als kleinen Filmfuzzi, dort wurde ja Name der Rose gedreht. Wusstest du das? Ja, das wusstest du, oder?
Ja.
Ja, genau. Und einer der beeindruckendsten Weinkeller, die es gibt, die auch, oder es werden Führungen angeboten, wo man diesen Weinkeller sehen kann. Teilweise uralte Spätburgunder aus dem Rheingau, aus den 50er Jahren durfte ich dort welche probieren. Sehr imposant, großartig und eigentlich eine eigene Reise wert, aber wenn man sowieso schon mit Geisenheim in der Gegend ist, kann ich das mehr als empfehlen. Was ich gerne mit dir zusammen machen würde,
wären was warm ist. Hm?
Die Kanarischen Inseln. Weinbau auf Teneriffa, Lanzarote.
Also das ist doch das hier mit den Vulkanen und genau, diese kleinen, genau, unzähligen genau, Dinger genau, da in irgendwelchen
genau,
Mulden hängen.
Genau. Mhm. Großartig und wunderschön. Also neben dessen,
dass wir nehmen uns den Wein mit oder müssen wir den dann vor Ort trinken? Es gibt
großartige Weine dort. Und witzigerweise werden die auch derzeit unfassbar gehypt. Also nicht nur punktemäßig gehypt, die werden derzeit höchst bewertet, sondern auch so von Weintrinkern sehr positiv besprochen, weil sie auf der einen Seite diesen traditionellen Ansatz haben in ihrer Struktur und Textur, dass wir konventionelle Weintrinker die verstehen können. Trotzdem haben die sowas Innovatives und Modernes, dass man sich wieder geschmacksfasziniert fühlt, was durchaus interessant und für viele ein großes Hochgefühl ist. Also daher.
Okay, also ich war da mal vor ein paar Jahren drehen.
Ah, du warst schon, okay.
Ja, aber jetzt nicht was den Wein betrifft, sondern es war irgend so eine Personality, Celebrity, Promi, Biografie, Bumsmist.
Hm. Und ist heute auch gut drauf.
Nee, absolut. nein, das war, also war ein netter Kerl, aber da waren wir irgendwie da. Und dann habe ich das so, hatten wir noch so ein bisschen Zeit, also weil der Vorteil in meinem Leben ist ja, dass ich, wenn man dann sagt, okay, du hast irgendwie 2, 3 Drehtage, dann kannst du noch einen 4. hinten dran kleben. Weil ja mein Team, wir sind ja gefühlt eine Familie, und da kann man einfach mal sagen, komm, wir hängen noch mal einen Tag Ausflug hinten dran. Weißt du, wann der Flieger zurückgeht, ist ja egal. Und da sind wir auch über das Land und dann habe ich mir das auch irgendwie alles angeguckt und fand das super spannend. Und dann haben wir auch so 2, 3 Weine probiert. Und dann war ich ein bisschen verstört.
Warum?
Also das, was ich getrunken habe, war nicht schön. Hm. War also ultra mineralisch, sagen wir es jetzt mal so.
Was ist dran schlecht?
Also es war, ich bin jetzt nicht der Typ, der latent gefällige Weine braucht, aber das, was ich so da probiert habe, das waren so, weiß nicht, 4, 5 Sachen. Hm. Das war schon auch ein Anspruch an, und das wurde mir jeweils versichert, dass das ja super local und das trinken hier irgendwie alle, und das Gefühl hatte ich irgendwie auch, dass das jetzt keine Lüge war, und das war, ich fand das alles sehr holprig, aber hat sich vielleicht auch am internationalen Geschmack was getan, vielleicht war ich nicht gut drauf, wie auch immer, aber also ich bin, die Reise dorthin unternehme ich unerhört gerne mit dir. Und dann, wenn wir mit einem guten Flugzeug fliegen, dann können wir auf dem Hinflug uns schon mal einen einschmücken. Und dann bin ich vielleicht auch gut gelaunt, wenn wir dann uns vulkangesteinische, niederwächsige Weinstöcke reinpfeifen.
Das kann ja sogar ein Eintagestrip sein. Also einmal hin zu einer Flasche Wein, dann dort eine kleine Tour und zurück zu einer Flasche Wein. Nein, also jegliche Art von ökologischem Bewusstsein ist natürlich völlig hinfällig.
Nee, wobei wir inzwischen, also nee, also finde ich, da kann man auch, also ohne das jetzt, das ist sicherlich ein Thema der Zeit, also dieses CO2-Emissionsding beim Fliegen. Wobei wir inzwischen tatsächlich die Reisen, die wir tätigen, sozusagen neutralisieren. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber
zum Beispiel?
Es gibt richtig so Agenturen, die das übernehmen.
Ja.
Du sagst, okay, du bist halt geflogen von A nach B, hast das und das gemacht, und dann wird das ausgerechnet, wie viel CO2 du eben, was dein Fingerprint da in der Zeit war. Und dann kannst du das neutralisieren. Also ich habe vorhin über Vancouver gesprochen. Zum Beispiel Vancouver Island, Fun Fact, ist der größte am Stück hängende Wald oder am Stück hängende Waldgebiet, was für diese CO2-Neutralisierung genutzt wird. Also diese Aufforstungsgeschichten, die dort oder Waldanpflanzungsgeschichten, betrieben von einem Unternehmen, das sich auf diese CO2-Neutralisierung spezialisiert hat. Und Da kannst du eben sagen, keine Ahnung, mein Flug sind so und so viel Kilogramm CO2. Und dann müssen halt für deine Reise, weiß ich nicht, also ich lüge jetzt, müssen 40 Bäume gepflanzt werden. Mhm. Und dann machen die das da. Aber da gibt es verschiedene, es ist nicht nur Bäume pflanzen, gibt es auch noch andere Sachen. Also, sowas könntest du zum Beispiel machen.
Und du bezahlst dann die Baumpflanzung.
Genau, du bezahlst dann eine Gebühr, also ich sag mal auf, ich muss jetzt auch lügen, sind so 10-15%, glaube ich, so des Reisepreises gefühlt. Also okay, kann man machen, kann man lassen, aber wir machen das.
Cool, das ist eine schöne Idee. Damit habe ich auch gerechnet. Ich dachte jetzt, dass du da mehr oder weniger einen Reiseplan vorgeschrieben bekommst, dass du, nachdem du nach Mosambik geflogen bist, dann danach noch mit dem Esel weiterreisen darfst. Dass du halt dein Soll nicht überschreitest.
CO2-Budget ist verbraucht.
Genau.
Herr Fischer, also, gute Nachricht, kann weitergehen, schlechte Nachricht.
Nur mit Lars. Genau. Okay, Kanarischen Insel. Also kann ich sehr empfehlen. Und wer auch möchte und sich so ein bisschen Appetit machen möchte, kann das einfach schon mal Google Maps mäßig betrachten, bewundern. Das selber dort live zu erleben, ist unfassbar interessant. Nicht ganz eine Reise, aber durchaus interessant wäre auf alle Fälle eine uralte Pergola der Traminer-Riegel in Südtirol. Das kann man so auf dem Weg noch mitnehmen.
Ich finde Südtirol
aber eigentlich
immer super.
Ja, durchaus
immer gut.
Also das in sich selber schon, aber ich würde es nicht so als Benchmark-Ding auf die Bucketlist setzen, sondern würde da Vatikanstadt nehmen. Also gerade. Nee, das zum einen, da einmal durchbasteln, das ist, glaube ich, eine richtig
nur
schöne
einmal,
Sache.
Also wenigstens, ich würde wenigstens gerne einmal reingucken.
Aber der Vatikan besitzt eine unfassbare Sammlung an Weinbergen, die auch Weinbären haben, die auf deren Gelände integriert sind, und das als Gesamtensemble muss sehr beeindruckend und richtig schön und sehr außergewöhnlich sein. Da kleiner Funfact: Es gibt eine Führung durch den Vatikan, der vor der eigentlichen Führung, es gibt eine Führung, die vor der eigentlichen Führung durchgeführt wird. Die ist auch gar nicht, also ist schon teuer, aber gar nicht so
die
teuer.
Die Führung, die vor der Führung durchgeführt
wird. Also du hast diese normalen Touristenführungen und dann hast du eine Führung, die kannst du...
Sprachliche.
Da hast du...
Führen.
Da hast du die Möglichkeit, das ist die Möglichkeit, in einer ganz kleinen Gruppe, also mit 2 bis maximal irgendwie 6 Personen für einen Obolus von, ich glaube, 150 Euro durch die verschiedenen Museen geführt zu werden. Und das muss sehr, sehr beeindruckend sein, wenn du diese Museen für dich hast. Hat ein Bekannter von mir kürzlich erst durchgeführt und war mit Gänsehaut ganz
tags durchgeführt.
Gesehen, okay.
Die Führung vor der Führung durchgeführt.
Wurde durchgeführt.
Das ist ja fürstlich.
Darf ich dich weiterführen?
Ja, das kann weiterführend sehr
interessant werden.
Dahin sehr interessant werden.
Okay, ich würde dich nach...
Also Vatikan bin ich jetzt bei dir. Es gibt ja, muss man dazu sagen, auch in Italien sehr, sehr viel innerhalb der vieler großer Weingebiete dann immer nochmal bestimmte Weinberge, wie du schon auch so hast, anklingen lassen, die dann eben dem Vatikan, sagen wir mal, zugerechnet werden. Ja, also die beziehen dann durchaus immer noch eigene Dinge her.
Die großen Gebiete wie Toskana, Piemont würde ich jetzt einfach mal außen vor sparen.
Wobei ich ohnehin finde ich das, aber da müsste man vielleicht nochmal, also auch nochmal in die Recherche sozusagen einsteigen. Ich finde das Thema Kirche und Wein
ja
ganz großes Kapitel.
Ist riesig.
Also von warum saufen die überhaupt bis hin, danke, dass ihr das alles angepflanzt habt. Also das ist ja, da ist ja die Bandbreite enorm, aber das nur mal für die späteren Podcast-Folgen. Jetzt also weiter. Wir sind bei der Bucketlist. Da steht, also spannend ist da jetzt bislang erstmal der Vatikan. Dann besorgst du uns die Weinführung, weil die gibt es ja noch nicht.
Nee, nicht die Weinführung, ich besorg uns die Museumsführung. Die ist schon teuer genug.
Nee, das ist ja nur keine Kunst. Also da müssen wir nochmal ran.
Du schleust den Wein mit rein. Dann würde ich mit dir mit langen...
Ja. Teneriffa hast du noch. Das können wir auch machen. Geisenheim haben wir da jetzt stehen. Punkt 4.
Deidesheim haben wir.
Also, Entschuldigung, Geisenheim, Deidesheim, Vatikan und die Kanaren.
Genau. Dann würde ich mit dir nach Spanien, in die Rioja.
Na Mensch, das ist ja jetzt ein weites Feld. Rioja, okay.
Genau. Und da würde ich ins Rioja Alta, in die Stadt Haro. Die gilt ja so als mehr oder weniger das Zentrum oder gilt so als das ursprünglichste in der Rioja. Und eigentlich ist es auch der Grund, weil dort...
Sagt man dort, die Rioja?
Die Rioja, ja. Also alles mache ich heute nicht falsch.
Das
Rioja?
Entschuldigung. Gut, es ist eine Frage, die ich stelle. Es ist jetzt keine Fangfrage. Also ich weiß es nicht. Hätte nur mein Gefühl hätte...
Das Rioja-Weinbaugebiet,
ist eine Art, die Toskana, der Piemont, der Bordeaux, das Penedès. Ja, wie auch immer. Machen wir weiter. Also, Rioja, ohne Artikel.
Jetzt,
das ist auch viel zeitgemäßer.
Jetzt weißt du der ein oder andere, worauf ich hinaus möchte, weil es gibt dort einen ungewöhnlichen, alljährlichen Weinkampf und wir scheinen es ja heute hier mit dem Kämpfen zu haben.
Du hast mich an die Kämpfen sehen.
Und der heißt La Battaglia del Vino, die Weinschlacht. Und es geht darum, dass die Teilnehmer sich mit Wein bespritzen. Und wer da jetzt wirklich der Gewinner ist, das weiß ich nicht, aber es soll wohl sehr amüsant sein. Und das sollte ein kleiner...
Wenn ich mit bin, weiß ich, wer der Gewinner ist. Das ist gar kein Problem.
Du darfst nicht trinken, also daher... Das sollte...
Ich möchte ganz kurz noch ein Funfact. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so drauf bin, aber... Ich war in den vergangenen Tagen auf einem Retreat, wo es keinen Alkohol gab.
Oh.
Ja, da ging es ums Atmen und Eisbaden. Das ist ja so en vogue, so in Eisfässer zu steigen. Habe ich auch gemacht. Ich war vorher der Meinung, dass ich sterbe oder aber zumindest mal nach 15 Sekunden dann wieder rausspringe. Habe das deutlich länger ausgehalten, als ich jemals zu glauben gewagt hätte.
Wie kalt waren die?
Weil das Wasser hat dann so, weiß ich nicht, 2 Grad oder so.
Ja.
Also es ist ja Wasser mit Eis drinne. Also Eis, ne, wenn Eis Eis ist, dann sag ich mal mindestens 0 Grad. Mit dem ganzen Wasser drin würde ich sagen so 2 Grad, keine Ahnung. Ja. Und da steigst du dann rein.
Das war in Hamburg.
Und dann in der Nähe von Hamburg. Das war in der Nähe von Hamburg. So Freunde von uns haben so einen Retreat veranstaltet und das haben wir mal. Und atmen. Also wenn ihr atmen, macht man ja den ganzen Tag. Mhm. Also im besten Fall. Und das ist so unglaublich, was man mit Atmen alles anstellen kann. Mhm. Also wie wenig wir davon nutzen, also zu wie viel wir in der Lage sind. Und eben auch dieses Eisbaden auszuhalten. Also ich bin ja noch nie, also meine Frau ist ja ganz toll und super vorbildlich. Die duscht morgens, machen ja viele Menschen. Erst ein bisschen warm und dann immer kalt.
Nein.
Ja.
Irre.
So, finde ich ja gut, hält ja auch jung.
Nee. Sieht man bei dir nicht?
Ja, das ist, na, ja, und genau, ist und ich dusche ja auch nicht kalt. Nee, ich tue, bist du wahnsinnig. Ich musste so oft in meinem Leben in irgendwelchen komischen Ländern kalt duschen, weil es gar kein warmes Wasser gab. Ja, und das, ich erinnere mich zum Beispiel ganz furchtbar unangenehm an meine ganzen Mongolei-Reisen, wo Sommer wie Winter ist, es da ja kalt gefühlt. Mhm. Und das Einzige, was du dann da hast, ist halt einfach kaltes Wasser. Also da gibt es auch keinen. Also die haben auch, also wenn du da auf dem Land bist, also sprich in der Steppe irgendwie, da gibt es eine Jurte, wo du wohnen kannst, aber da gibt es keine Dusche oder irgendwie sowas. Mhm. Also die gibt es nicht. Da gibt es einen Fluss und die haben halt so gefühlt, weiß nicht, 5 Grad.
Ich wäre nur wirklich sehr, sehr dankbar und sehr froh, wenn du mich das nächste Mal, bevor du so kampflustig auf mich in den Podcast gehst, mich vielleicht irgendwie vorbereitest und sagst, hey, schreib mir einfach eine Nachricht oder so, dass ich da nicht so in die Kalten laufe und wenigstens einen kleinen Deutschkurs zumindest vorher belege. Oder mir Gedanken um etwas friedlicheres Thema mache.
Kaltes Wasser. Das,
also wir müssen jetzt durch die Zehen durch. Wir waren jetzt beim Weinspritzen.
Weinspritzen?
Genau.
Ich war in der Mongolei.
La Rioja.
Also liebe Zuhörer, falls ihr alle den Faden verloren haben, so, vielleicht spulen Sie nochmal kurz zurück. Ich glaube, wir waren, also die Bucketlist war es und wir wollten jetzt nach...
Wir waren
wo wollten wir denn hin?
In der Rioja. In der Rioja.
Genau, und da war das Problem, dass wir nicht wussten, wie sich das Deutsche ordentlich ausspricht.
Da waren wir bei einem Weinwettkampf, wo man sich gegenseitig mit Wein bespritzt. Und daher, da heraus resultierend wollte ich mit dir zu einem nächsten Wettkampf, weil ich sehr, sehr sicher bin, dass das Weinspritzen ich sehr wahrscheinlich gewinnen werde und du mich danach herausfordern wirst zum nächsten. Deswegen wollte ich mit dir zum Weinmarathon, der wahrscheinlich gar nicht so unbekannt ist, in Bordeaux. Schon mal gehört, oder?
In Bordeaux? Ja, ja.
Nee, ein Weinmarathon hast du schon mal gehört, oder?
Ja,
der ist ja relativ bekannt, dass man dort entlang verschiedener Chateaus den typischen Marathon, der auch nicht ganz so ebenerdig ist, sondern so ein bisschen hoch und runter und durchaus amüsant ist, weil man zwischendurch, wenn man denn möchte und das nicht ganz so übersportlich sieht, die ein oder andere Auster oder den ein oder anderen Wein probieren kann und das Ganze eben auch zum Happening. Also teilweise die Leute eben auch sehr, sehr stark kostümiert dort antreten und aufschlagen. Andere sehen es relativ ernst, also es ist auch ein gewisser ernster Hintergrund, aber im Großen und Ganzen ist es ein wahnsinniges Happening. Und die Chance wollte ich nutzen, das wäre jetzt zusammen mit dem Vorschlag mit dir die Route National 89 zu bereisen. Das ist so diese berühmte
National.
Route National.
National.
Die aus der Stadt Bordeaux gen Norden führt, ins Médoc hinein und wo du links und rechts wie so Perlen aufgereiht die ganz großartigen und wunderschönen und sehr bekannten Schlösser wie Béchevel, Du Cru-Boucayou, Cossonel, Palmer, L'Ange-Barge und so weiter hin zu Margaux findest, dort anhalten kannst, vielleicht eine kleine Tour, eine kleine Führung, aber zumindest die Weinberge betrachten kannst. Und das einmal zu sehen ist unfassbar, unfassbar großartig. Das wäre mein Punkt Nummer 6. Fragen? Nein.
Nee, ich habe jetzt überlegt, dass ich vielleicht erstmal jetzt nichts mehr sage, bevor ich irgendwie angepöbelt werde. Ich wäre zu aggressiv.
Oder? Okay, und dann würde ich genau, danke für deine Wortmeldung, im Bordeaux verweilen, eine der schönsten Städte, die ich in letzter Zeit gesehen habe, und würde zum Punkt 7... Nee, nicht Porto, da kommen wir später hin, würde zum Punkt 7 und zwar Les Cerfs du Vin. Das ist so eins der großartigsten...
Den Wortwitz hast du schon mitgekriegt, ne?
Na klar, Porto logisch.
Und ja, aber vielleicht für die Menschen, die nicht aus, also wie du, geschundenermaßen in Sachsen wohnst, Bordeaux und Porto, ich möchte gerne nach Porto. Nee, okay, alles klar. Okay, funktioniert nicht. Weiter bitte.
Eines der schönsten Weinmuseen, die es gibt, dort mit betrachten. Also man sollte unbedingt einmal in seinem Leben im Le Cerf du Vin sein, in Bordeaux.
Im wo?
Und Le Cerf du Vin. Und das Interessante ist dabei, auch dass
Chevalier selbst... Chevalier
de Fronsac. Du kannst mir nicht erzählen, dass du heute noch nichts getrunken hast, Mann. Dein Telefon geht.
Ja, das ist, tut mir leid, das ist hier, ja, was soll ich jetzt sagen? Aber also, nein, ich hab noch nichts getrunken, das tut mir leid.
Okay.
Ich arbeite dran. Ist aber am Nachmittag, also ich stehe dem kurz bevor.
Das sollte dem nicht abdrücklich sein, sozusagen. Und würde dann nach dem
Untrüglichen, nee.
Nach dem Bordeaux, nach Bordeaux. Reisen. Wenn man Weinanbaugebiete sehen möchte, dann ist eins der imposantesten, großartigsten eines derer, die ich im Sommer auch bereisen möchte, das Douro-Tal.
Oh, schön.
Mit den Terrassenlagen.
Eines und, derer, die ich, ja. Ja, gut. jetzt mal ernsthaft.
Also würdest du Douro ganz gerne bereisen und mich von der imposanten Charakteristik dieser einzelnen Weinbergslagen dort beeindrucken lassen. Warst du schon mal da?
Nee.
Nee. Musst du unbedingt machen.
Aber ich habe jetzt, das machen wir jetzt ja zusammen. Also wir müssten ja theoretisch, müssen wir jetzt dann, also.
Ich weiß nicht, ob wir das noch zusammen machen. Ich weiß nicht, ob wir das noch zusammen machen, Lars. Also ich fahre da definitiv hin, aber ich glaube, ich suche mir eine neue Frau. Also da.
Gut. Ja, irgendwen, der dir einfach nach dem Mund redet, oder was?
Und da.
Nee, da gibt es schon wieder Worte. Also, okay, das ist ja, also, okay, also gut.
Ich versuche es gar nicht weiter auszuführen.
Kann ich nur kurz vorher fragen? Also, wir sind ja jetzt irgendwie schon bei knapp einer Stunde. Also, wie viele Punkte auf dieser Bucketliste kommen denn noch?
Na, wenn du mitgezählt hättest, wüsstest du, dass wir jetzt bei Punkt 8 gewesen sind.
Bin ich einer Meinung. Aber wie viele kommen denn noch?
Na, 10.
Ah.
Der Kollege hört
hast
zu,
du
oder?
Hast du 10 gesagt?
Ja. Nee, also mehrfach.
Ich nicht. Nee, ich fühle mich immer in sowas rein.
Nee, weil du selber
also gefühlt sind wir erst bei 5.
Okay. Ja. Dann würde ich vielleicht so als kleine Side Note noch einen Weinberg mit ins Bewusstsein rufen und würde
ins Feld führen.
Dort den Bremer Kalmund, weil wir gerade bei besonderen Weinbergslagen dort im Douro. Und den haben wir ja gar nicht so weit weg von uns, den haben wir im Moseltal. Ist die steilste Weinbergslage oder ist eine der beiden steilsten Weinbergslagen Deutschlands mit 68% Hangneigung.
Und also wenn ich jetzt erstmal, also von wegen Weinklugscheißer, gibt es denn irgendwo noch steilere Lagen als in Deutschland?
Dort im Douro gibt es teilweise sehr steile Lagen. Es gibt teilweise sehr steile Lagen in Südamerika. Aber so in dieser Konstanz gibt es auch noch eine weitere steile Lage in Deutschland, die mit dem Kalmund die gleiche Hangneigung hat, in diesem Baden-Württemberg, der Engelsfelsen. Aber so der Bremer Kalmund gilt schon als exemplarisch und als sehr außergewöhnlich in seiner eben auch sehr großflächigen, also die der gesamte Weinberg ist ja 33 Hektar groß, was relativ groß ist und die steilsten,
was ja der Name Kalmund auch impliziert
da, mit großflächig ja nun nicht mehr, es steht ihm aber auch nicht so gut, wie auch immer.
Vorher wirkte, also es war besser. Aber nur als.
Weil wir bei dieser Route National. Was? Seit wann? Also in den Zeiten, wenn ich ihn erlebt habe, hat er Wein getrunken. Es war nicht so sehr überausgiebig, aber durchaus. Aber vielleicht nicht mehr. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Nächstes Thema.
Was man unbedingt sehen sollte, wenn man bei den Weinbaugebieten ist, und vielleicht kann ich das noch nachhängen. Lassen bei der Route National 89, die wir hatten, die Route National 74, entschuldige. Das ist die von Dijon durchs Burgund führt. Und man hat dort links und rechts die einzelnen Appellationen liegen sozusagen oder situiert. Und die zu erleben, also mal in Chassagne gewesen zu sein oder in Puy oder in Meursault oder in Vaux-Romanée, das ist so unfassbar und großartig. Und da kann man in der Tat auch so das Heiligtum letztlich der Burgunderliebhaber, das Heilige Kreuz, was sich vor den Weinbergslagen der Domaine de la Romanée Conti befindet. Und ganz viele posten das auf Instagram oder haben das auf irgendwelchen Bildern oder nehmen das als irgendwie heiliges Stück mit unter das Kopfkissen. Das einmal gesehen zu haben, gilt eigentlich so als Nonplusultra aller Weintrinker. Sollten wir machen. Und was wir auch noch sehen sollten, und da würde ich mit dir in Frankreich bleiben, das sind diese enormen Kelleranlagen zu betrachten. Vielleicht vergesse ich dich auch darunter. Unter anderem Na, du bist heute so nett
das
zu
war,
mir.
Ich fand das schlagfertig. Das war gut.
Echt? Okay, dankeschön. Na gut.
Nee, war ein Scherz. Mach mal weiter.
Ja. Unter anderem in Pommery hast du eine einzigartige, also man sagt ja, es ist teilweise ganz rares von kleinen Kelleranlagen untergraben sind und die teilweise richtig spektakulär, also zum Teil richtig hoch, richtig imposant, aber allein jetzt dieses Champagner, gut, Pommery hat, und das ist wahrscheinlich das Imposanteste an diesem Champagner, eine 80 Kilometer lange Kelleranlage und da fährt eine kleine Bahn durch. Da kann man sich in so eine richtige Touri-Bahn reinsetzen und wird da durch die Kelleranlagen gefahren. Die größten Kelleranlagen, weil das wahrscheinlich gleich deine Frage wäre, die dann kommt, das ist eine Kelleranlage, die zum Weingut gehört, was Milestiri Mici heißt und in der Republik Moldau situiert ist. 200 Kilometer Kelleranlage, das finde ich irre.
Lustigerweise, das ist ja lustig. Ich wollte jetzt gerade sagen, Mensch, wenn er jetzt den ganzen Bums hinter sich gebracht hat, würde ich gerne, das ist, da wollte ich mal drehen, weil es dort unten in diesem Ding, das ist auf meiner Bucketlist, was Wein betrifft, mindestens meiner Top 3, wollten wir drehen, also mit einem Auto hätten wir da gedreht, weil es Straßen da unten drin gibt. Ne?
In Moldau.
In genau diesem, in diesem, hm. dieser, Also zurückhaltend formuliert Kelleranlage. Also gibt es ja Weinkeller, wo auch Weine der Bundesregierung liegen. Da gibt es Weinkeller, in dem auch ein nun noch mittlerweile so ein mittelsympathischer Zeitgenosse namens Putin so Geburtstage gefeiert hat und so weiter. Also da liegen wirklich von diversen Staatspräsidenten, Ländern und sonst wem liegen da Weine. Und da führen richtig Straßen durch. Gibt's richtig. Und wir hätten da eben gedreht mit. Das ist jetzt gar kein Geheimnis. Also wir wollten eigentlich mit Porsche da drehen und wären dann mit dem Elektroauto durchgefahren. Weil das ja unter Tage eben geht, ne? Von wegen hier CO2 und so weiter und Abgase. Und leider hat eben jener mittelsympathische, genauso Putin, eben dafür gesorgt, dass wir dort nicht mehr drehen konnten, weil nämlich ein Krieg ausbrach. Und das ist aber trotzdem eins der ganz großen Dinger. Wir haben eben im Büro übrigens noch ein paar Weine von da liegen.
Okay. Wart ihr dort dann trotz allem oder auf eurer Porsche?
Also mein Büropartner und lieber Freund Philipp, der ja seines Zeichens ganz lange bei Porsche gearbeitet hat und als Marketingleiter eben für so 26 Länder zuständig war, unter anderem eben auch für Moldawien. Der war da schon ein paar Mal unten drin und da haben wir hier noch ein paar Weine in eben jenem vorhin auch erwähnten Schränkchen mit Glastür liegen.
Warum musste ich dann eigentlich Riesling trinken?
Weil das eine Magnumflasche war.
Okay.
Und das andere hatte ich nicht als Magnumflasche. Und wir haben, und auch, also wir hatten, die liegen zwei hier, das waren jetzt dann jeweils immer so Geschenke an Philipp von den jeweiligen Importeuren. Das sind zwar wahnsinnig fetzige Kristallflaschen und wahrscheinlich die Flasche selber kostet irgendwie ein Vermögen, aber der Wein innen drinne hat die Zeit nicht gut getan und die waren gar nicht so alt.
Okay.
Die waren so, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre alt. Und waren jetzt, sag ich mal, im besten Fall interessant. Also egal, auch in welcher Temperatur.
Aber schade, dass ihr da nicht drehen konntet, weil das wäre gerade...
Es war der totale Hammer. Also es war tatsächlich für so ein Projekt, was wir da gemacht haben, war das so einer der Initialgründe, warum ich das machen wollte. Also es war einerseits, ich wollte unbedingt nach Montenegro. Dann wollte ich unbedingt Kasachstan mit einem Elektroauto erkunden, weil das ist der Endgegner. Ne? Das Ding ist, also Kasachstan ist ja gefühlt so groß wie Westeuropa. Also glaube ich noch nicht mal gefühlt so groß, sondern es ist so groß. Und wenn du dann das Land querst und dann Aralsee und sowas, das waren so meine, das war meine Bucketlist der Reiseziele. Also ich finde so Armenien, Aserbaidschan, Georgien, das ist so, ich meine, das ist so eine kleine Wiege der Menschheit. Da kommt so viel her, was Sprache betrifft, was unter anderem Georgien, was auch Wein betrifft. In dem ganzen slawischen Bereich gilt der georgische Wein immer noch als mit der Beste. Und vor allen Dingen, was wahnsinnig unangenehm ist, ich weiß nicht, hast du mal jemals in diesen Ländern georgisches Wasser getrunken?
Nein. Warum ist das?
Ich blöderweise. Genau.
Da war die Reise vorbei.
Ja, das gefühlte Reise vorbei, weil das ist brutal salzig.
Ah, okay.
Das ist ein völlig salziges Wasser und das macht dich echt fertig. Also du kaufst so eine Flasche Sprudelwasser, ja, und das ist aber salzig.
Irre. Ne, und das aus dem Hahn auch, oder?
Nee, ich war ja unangenehmerweise noch nicht in Georgien, weil auch das hat eben der Spacken da aus Moskau irgendwie verhindert. Weil auch das war auf unserer Reiseroute und die Reisen dahin sind jetzt einfach im Quer, also einfach nicht mehr möglich. Wir wären durch die Ukraine dann nach Moldawien gefahren, hätten dann das Schwarze Meer gekreuzt, längs oder eben West-Ost, wären dann durch Georgien, Aserbaidschan und Armenien gefahren, dann wiederum durchs Kaspische Meer, dann quer, also über den Aralsee dann oder Uralmündung rüber zum Aralsee und dann quer durch Kasachstan. Das war so unsere Route und die ist aber jetzt im Prinzip so nicht mehr machbar. Also im Schwarzen Meer fährt auch nicht mehr, weil sonst wirst du abgeschossen von irgendwem. Also ist auch nicht klar, also irgendeine Rakete würde ich treffen, keiner weiß von wem. Alle sagen, huch, wollten wir nicht. Und die politischen Situationen in den ganzen Ländern oder in den ehemaligen Mitgliedstaaten der, wie hieß das mal, UdSSR, Ist auch schwierig. Ja. Hm. Jetzt sind das nicht so die Top-Ziele. Und damals sind das ist der kleine Kaukasus, auch dann der große Kaukasus, sind ja Wahnsinnsdinger, die man, finde ich, also jetzt, wenn wir bei Bucketlist sind, Dinge, die man gesehen haben sollte.
Was man auch gesehen haben sollte, um jetzt auch langsam voranzukommen, weil wir zeitmäßig schon sehr fortgeschritten sind aufgrund einer extremen Ausführung,
sind doch mal natürlich
große Weinkeller. Und das wäre natürlich so ein erster
Step. Und das wäre der gewesen da in Moldawien.
Ja, groß nicht im Zusammenhang von Ausdehnung, sondern von Flaschenlagerung. Und ein erster Ansatz wäre natürlich das Palais Coburg in Wien. Da würde ich dich mit hinschleifen. Dann natürlich das berühmte Hospiz am Arlberg. Was schätzt du, wie viele Flaschen sind im Hospiz am Arlberg?
Boah, ja, boah. 250.000.
Könnte man glauben, 70.000. Also sagt man zumindest rund 70.000 Flaschen. Da warst du ein bisschen zu exponiert und würde dich dann aber über den großen Teich ins Burn Steakhouse in Tampa schleifen. Und die haben 500.000 Flaschen. Gilt als die größte und umfangreichste Weinkarte in der Welt. Und das ist etwas, was man unbedingt mal, also ich glaube, das ist aber so, man geht da hin und denkt, oh Gott, ich schaff's echt wirklich nur eine oder zwei Flaschen zu trinken. Also da wird so dieses Happening, weißt du, das ist dann irgendwie so limitiert. Man möchte am liebsten, keine Ahnung, die Karte rauf und runter trinken, geht aber nicht. Oder man bleibt eine Woche da.
Ja, und dann mit dem Leberschaden oder was? Dann kannst du ja nicht jeden Tag zwei Flaschen Weiß,
du trainierst ja ganz gut. Wein.
Ich bin ja gut, ja.
Außer jetzt ist es halt. Aber wie auch immer, das wäre meine Bucketlist. Das würde ich gerne mit dir vollziehen, das würde ich gerne mit dir durchleben.
Jetzt doch, jetzt sind wir wieder, jetzt, das finde ich gut, das wird so zum Ende, sage ich ja mit meinen Kindern auch. Man kann ja manchmal streiten, aber so zum Abend hin oder
sollte
zum
man sich
Ende
die Hände geben.
Man sich noch ein Küsschen geben, genau. Und dann, ich würde jetzt diese mentale Durchreichung meiner Hand durchs Mikrofon, durchs Internet.
Nehme ich gerne entgegen und bin froh, dass wir in Remote sind, also nicht nebeneinander, weil das mit dem Küsschen hat mich schon wieder sehr, sehr stark. Jetzt kratzt du ja nicht mehr, da dein Bart länger geworden ist, aber nee, muss nicht sein. Bis bald, Lars.
Gut, also in diesem Sinne, ich wünsche trotzdem, ich hoffe, dass es allen irgendwie alle unterhalten hat. Also ich fand es wahnsinnig lustig.
Viel gelacht. für dich war es schön, genau. Ich habe sehr gelitten, aber ich habe sehr geleiden, muss ich jetzt sagen, oder?
Ja, da arbeiten wir nochmal dran. Aber es ist ja auch ein bisschen Zeit bei unserer Weltreise. Also, bleiben Sie uns gewogen. Bis die Tage.
Bis bald.